Moin, hier ist Thorsten Joost, Moderator der AIDA Radio Primetime Show und Host in diesem Podcast hier, Green Cruising News, der Nachhaltigkeitspodcast von AIDA Cruises. Den hört ihr auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Meine Empfehlung, abonniert den Kanal am besten, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und es sind spannende Themen, mit denen wir uns beschäftigen hier in diesem Podcast und in der aktuellen Folge. Da freue ich mich sehr auf den Vice President Decarbonization bei Carnival Maritime, Christoph Schladeur. Und wir werden unter anderem darüber sprechen, was das genau bedeutet, also wofür ist er verantwortlich zusammen mit seinem Team. Wir werden über Energieeffizienz sprechen und noch vieles weitere, was wirklich sehr, sehr spannend ist. Ja, mit Blick auf die Zukunft natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, gar keine Frage. Und wir legen jetzt los. Viel Spaß mit dieser Folge Green Cruising News.
AIDA Radio, Green Cruising News.
Hier ist der Podcast Green Cruising News und heute spreche ich mit Christoph Schladeur. Er ist Vice President Decarbonation bei Carnival Maritime. Was das genau bedeutet, was der Christoph da Schönes macht, über das werden wir heute sprechen. Freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Hallo Christoph, moin.
Hallo Thorsten, ich freue mich auch. Vielen Dank.
Wollen wir erstmal so deinen Job einordnen, was genau du machst? Also Vice President, Vizepräsident und dann geht's los, Decarbonization bei Carnival Maritime. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass mein Job ziemlich zukunftsgerichtet ist. Wir haben seit nun 2 Jahren eine eigene Abteilung bei Carnival Maritime, die sich um Decarbonization kümmert. Und Decarbonization heißt weg von Kohlenstoff, von Carbon, von kohlenstoffhaltigen Kraftstoffen, also fossilen Kraftstoffen. Und das mit dem Ziel, unsere Flotte möglichst bald klimaneutral betreiben zu können. Ja. Das ist das große Thema und da arbeiten wir in vielen Bereichen, um diese Decarbonization nach vorne zu bringen.
Okay, da gehen wir später natürlich noch drauf ein, was es da so für Mittel und Wege gibt. Aber Carnival Maritime, wollen wir das auch ganz kurz mal einsortieren, weil viele wissen das ja nicht genau, wie das in Verbindung zu AIDA steht. Wer und was ist Carnival Maritime?
Carnival Maritime ist eine Schiffsmanagementfirma und sie übernimmt das Management für die Costa und die AIDA-Schiffe. Also wir haben insgesamt 21 Schiffe. Wir kümmern uns um die Besatzung, wir suchen, planen zum Beispiel die Kapitäne und die Chief-Ingenieure an Bord. Wir kümmern uns um die Versorgung, die Wartungen auf den Schiffen, das technische Management und unter anderem eben auch um die Dekarbonisierung der Flotte.
Und um Themen, die die Zukunft betreffen, die sich mit den Themen Nachhaltigkeit natürlich befassen. Erfüllen für dich?
Ja, auf jeden Fall. Jeden Tag neue Herausforderungen. Das Thema nimmt immer mehr Fahrt auf, es bekommt sehr viel Sichtbarkeit und auch die Anforderungen ändern und steigern sich jeden Tag.
Ja, das glaube ich. Wie ging das bei dir los? Du hast ja Maschinenbau studiert und ja, wie ging es dann weiter? Was waren so deine Stationen in der Vergangenheit?
Ich habe in Hamburg Schiffsmaschinenbau studiert, also schon Maschinenbau mit dem Fokus auf Schiffe. Habe dann ein paar Jahre in der Forschung gearbeitet, um neue Abgasreinigungssysteme zu entwickeln. Dann war ich bei einer Werft in Flensburg. Und habe da an Schiffen mitgebaut, habe mich da auch um die Energieversorgung, die Antriebstechnik und auch um die Abgasreinigungssysteme gekümmert. 2015 bin ich dann zu Carnival Maritime gekommen. Das war ganz am Anfang, als die Firma gerade gegründet wurde. Und ich habe am Anfang technische Projekte gemanagt, also Umbauten auf den Schiffen. Auch da ging es viel um Umwelttechnologie, um Abgasreinigungssysteme, um Abwasserreinigungsanlagen, um Energieeffizienz. Das hat sich dann immer so ein bisschen gewandelt mit dem aktuellen Fokus. In der Pandemie haben wir dann auch UV-Anlagen in die Klimatisierung gebaut, um die Ausbreitung von Viren zu vermindern. Und seit 2022 bin ich dann in diese neue Aufgabe gerutscht, die ich heute mache.
Okay. Kreuzfahrtschiffe haben Passagiere an Bord. Ist das von der Art der Arbeit für dich ein Unterschied? Ist das was komplett anderes als jetzt ein normales Schiff, sage ich mal? Oder ist es an sich das Gleiche?
Es ist nicht das Gleiche. Die Schiffe, die wir betreiben, sind deutlich komplizierter und komplexer als zum Beispiel ein Tanker oder ein Containerschiff. Und unsere Kunden sind andere. Wir haben wirklich Gäste, die wir an Bord unserer Schiffe einladen, die natürlich mit anderen Anforderungen kommen. In der Containerschifffahrt sieht man auch, dass Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit wichtig ist. Da ist es eher dann durch die Kunden getrieben, wie große Firmen, die ihre Güter auf eine nachhaltigere Art und Weise transportieren wollen. Das ist aber ein ganz anderes Setup als bei uns. Wir versuchen, unseren Gästen ihren Urlaub auf eine möglichst nachhaltige Art und Weise zu ermöglichen.
Über ganz viele Themen sprechen wir natürlich auch hier in diesem Podcast und es werden noch viele weitere Themen kommen im Rahmen von Green Cruising News. Ich kann euch nur empfehlen, abonniert den Podcast am besten, dann verpasst ihr auch keine Folge. Dann lass uns mal so ein bisschen in das Thema auch einsteigen. Energieeffizienz ist wichtig, es ist an sich ja nichts Neues, aber warum ist das denn so wichtig? Was ist das Entscheidende daran?
Ein effizientes Schiff braucht einfach wenig Energie, um das anzubieten, was es als Schiff tun soll. Und Energie kommt immer aus Kraftstoff und Kraftstoff kostet Geld. Deshalb ist ein effizienter Schiffsbetrieb immer schon wichtig gewesen. AIDA hat auch sehr effiziente Schiffe gebaut. Schon im Design wurden sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, welche Technologien, welche Systeme, wie an Bord gebracht wurden, miteinander verschaltet, um möglichst gut miteinander zu funktionieren. In Zeiten steigender Kraftstoffkosten und steigender Energiekosten wird aber dann Energieeffizienz wichtiger, weil natürlich der Anteil der Energiekosten am gesamten Schiffsbetrieb steigt. Und dazu kommt die Strategie, die Schiffe möglichst bald klimaneutral betreiben zu können. Das heißt, wir müssen nachhaltige Kraftstoffe nutzen und die kosten zumindest heute immer noch deutlich mehr Geld als fossile, traditionelle Kraftstoffe.
Wenn man so ein Schiff baut, worauf, du hast es vorhin schon gesagt, dann wurde natürlich darauf geachtet, dass es so effizient wie möglich gebaut wird. Worauf muss man denn da genau schauen bei so einem Schiff? Also was ist da wichtig? Ist es die Form des Bugs? Ist es die Gesamtform des Schiffs? Die Höhe? Ich weiß es nicht. Sagst du mir.
Der Antrieb ist der größte Energieverbraucher. Wenn wir nachts mit den Schiffen von einem Hafen zum anderen fahren, dann geht sehr viel Energie in die Propeller, um das Schiff voranzutreiben. Das heißt, ja, da ist es sehr wichtig, einen hydrodynamisch optimierten Rumpf zu bauen. Das heißt einfach, dass der Widerstand des Schiffes im Wasser möglichst gering ist, damit möglichst wenig Power in die Propeller gehen muss, um das Schiff voranzutreiben. Und auch da kann man an vielen Bereichen spielen und kann neue Technologien nutzen. Wir haben zum Beispiel auf zwei Schiffen ein Air Lubrication System. Das sind Blubberblasen, die unter den Rumpf gepustet werden, also Luftblasen, die dann für eine geringere Reibung im Wasser sorgen und somit deutlich zu Kraftstoffeinsparungen führen können.
Ja. Ich kenne so Tests zum Beispiel von Formel-1-Autos oder von Schlitten und Rodlern, die in so Windkanälen sind. Das kann man jetzt mit so einem Schiff ja nicht irgendwie mal schnell testen. Wie wird das im Vorfeld, wie findet man heraus, okay, diese Blubberblasen jetzt beispielsweise, das könnte funktionieren. Klar, es ist physikalisch auch logisch, aber trotzdem, gibt es da so Tests oder was macht man da genau?
Man macht genau das. Mhm. Es gibt in Hamburg die Hamburgische Schiffbauversuchsanstalt. Mhm. Die hat einen langen Wassertank. Und dann wird ein Modell von einem Schiff gebaut. Und dieses Modell wird bei verschiedenen Geschwindigkeiten, Winkeln und Tiefgängen durch diesen Tank gezogen. Und man misst, wie viel Kraft man braucht, um das Modell durch das Wasser zu bewegen. Ja, irre. Vorher gab es natürlich schon ein Design. Das heißt, es haben sich schon Leute Gedanken darüber gemacht, wie das Schiff aussehen soll. Aber am Ende wird dann geprüft, ob das Design wirklich so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat.
Ja, spannend. Bist du da bei sowas auch dabei oder ist das eher etwas, wo du dir dann nur die Auswertungen ansiehst?
Ich war im Studium selber bei sowas dabei, da haben wir solche Tests auch gemacht. Ja. Ich kümmere mich ja eher um die Schiffe, die wir haben und versuche sie effizienter zu machen. Ich bin wenig im Neubau unterwegs, aber ich sehe natürlich dann die Resultate davon.
Okay, also bei einem Neubau ist klar, da kann man im Vorfeld planen und das dann entsprechend auch so umsetzen. Jetzt sagst du ja, du bist für die Schiffe verantwortlich, die wir schon haben. Kann man da auch im Nachhinein irgendwelche Baumaßnahmen vornehmen oder irgendwelche Maßnahmen, die auch da die Effizienz steigern?
Kann man. Möglich ist vieles. Man kann auch von einem bestehenden Schiff den Bugwulst, das ist diese Blase, die man meistens bei Schiffen vorne sieht, kann man abschneiden und eine andere dran schweißen, wenn man weiß, dass heute ein Schiff vielleicht bei anderen Geschwindigkeiten unterwegs ist, als man damals im Sinn hatte, als man das Schiff entworfen hat. So lässt sich alles ändern. Wir haben auch schon neue Propeller an Schiffe gebaut, weil wir gedacht haben, dass wir mit den Propellern für das Fahrtprofil des Schiffes besser aufgestellt sind und energieeffizienter fahren können.
Dann schauen wir uns mal so die größten Verbraucher auf so einem Kreuzfahrtschiff an. Propeller hast du gerade schon angesprochen. Eins von vielen, ne?
Ja klar, also das Fahren ist der größte Energieverbraucher, aber wir haben auch viele Menschen an Bord, die in unserem Hotel auf dem Schiff untergebracht sind und die versorgt werden müssen und auch da wird viel Energie genutzt. Also die größten Verbraucher sind wahrscheinlich die Klimaanlage, die Wäscherei, die Küchen und gerade bei der Klimaanlage kann man auch noch viel modifizieren. Wenn wir es schaffen, dass wir die Kälte auf eine möglichst sinnvolle Art und Weise erzeugen, dann brauchen wir weniger Energie. Da kann man ein ganz einfaches System designen. Man kann aber auch viel an den kleinen Stellschrauben, an den vielen Systemen drehen, um das Gesamtsystem effizienter zu machen.
Was wären das? Also ich sag mal, Türen geschlossen halten wäre jetzt so eine Sache, oder?
Na klar, wir versuchen die Luft immer so ins Schiff zu bringen, dass es für die Gäste möglichst angenehm ist. Da geht es nicht nur um die Temperatur, sondern auch um die Luftfeuchte. Deswegen müssen wir immer klimatisieren, um die Feuchte aus dem Schiff rauszuhalten. Und wenn man die Türen lange offen lässt, kommt natürlich Außenluft rein, die ist dann nicht klimatisiert. Das muss dann wieder durch die Aggregate auf dem Schiff aufgefangen werden.
Dann, man kann ja auch das Warmwasser entsprechend effizienter gestalten. Welche Möglichkeiten haben wir da an Bord?
Wir nutzen heute möglichst viel Abwärme. Wenn wir nachts fahren, dann laufen die Motoren auch tagsüber im Hafen. Wenn wir nicht am Landstrom angeschlossen sind, läuft immer ein Motor. Und das Abgas des Motors hat eine Temperatur von ungefähr 350 Grad. Und deshalb leiten wir das dann durch einen Abgaskessel und produzieren aus dem Abgas, aus der Abgasenergie, Dampf. Und in dem Dampf steckt dann eben sehr viel Wärme und die wird überall auf den Schiffen genutzt. Damit betreiben wir die Wäscherei, damit können wir aber auch warm Wasser produzieren, wir können die Luft damit beheizen und wir können diesen Dampf, diese thermische Energie überall auf dem Schiff einsetzen. Und das versuchen wir auch immer mehr. Also wir haben in der Vergangenheit auch viel Frischwasser mit Dampf erzeugt. Da geht es dann um einen Verdampfer. Das heißt, man macht das Wasser heiß, lässt es wieder kondensieren und hat dann Frischwasser erzeugt. Und in Zukunft werden wir wahrscheinlich auch weitere moderne Technologien nutzen, um diese Abwärme sinnvoll einzusetzen. Da gibt es zum Beispiel Technologien, die Wärme zur Kälteerzeugung nutzen. Und es gibt Technologien, die Wärme nutzen, um Strom zu erzeugen, also einmal ganz simple Dampfturbinen können eingesetzt werden auf einigen Schiffen, das haben wir auch. Oder auch moderne sogenannte ORC-Anlagen, da geht es um recht komplexe Systeme, die Abwärme nutzen, um Strom auf dem Schiff zur Verfügung zu stellen.
Wäscherei hast du gerade schon gesagt, lass uns da gleich mal bleiben. Auch da sind wir, was die Technik angeht, so ausgerüstet, dass wir auch da wirklich versuchen, das so effizient wie möglich zu gestalten. Was haben wir da an Bord?
Ja, absolut. Bei so vielen Menschen an Bord gibt es eine ganze Menge Bettwäsche, Handtücher etc., die regelmäßig gewaschen werden müssen. Und da haben wir auf den Schiffen sehr moderne Technologien. Wir nutzen sogenannte Tunnelwäscher. Das sind sehr große Waschmaschinen, die pro Kleidungsstück oder pro Bettlaken einfach sehr wenig Wasser und sehr wenig Wärme brauchen. Damit sind wir deutlich effizienter und besser aufgestellt, als jede Haushaltswaschmaschine oder auch die meisten professionellen Reinigungen sind. Wir haben einfach viele Menschen an Bord, wir müssen deshalb viel waschen und deswegen haben wir da große Systeme installiert.
Und dann lass uns noch die Stellschrauben im Hotel anschauen, wo wir auch versuchen, Energie zu sparen, aber auch Wasser zu sparen. Wie läuft das da genau ab? Worauf können beispielsweise auch Gäste achten, wenn sie an Bord sind?
Für Gäste ist es erstmal relativ einfach, ihren Beitrag zu leisten. Klimatisierung auf kalte Temperaturen braucht immer mehr Energie. Das heißt, wenn die Temperatur in der Kabine nicht so kalt eingestellt wird, dann muss auch nicht so viel Energie eingesetzt werden. Dann geht es natürlich darum, Türen geschlossen zu halten. Klar möchte man auf den Balkon, aber die Tür ewig offen zu lassen, ist natürlich nicht besonders hilfreich. Auch Licht ist ein Thema. Wir haben schon sehr viel LED-Beleuchtung auf den Schiffen, aber eben noch nicht überall. Und trotzdem braucht auch LED-Beleuchtung Strom. Licht ausschalten hilft auch. Und das sind die kleinen Dinge. Bei so vielen Kabinen auf einem Schiff kann jeder Einzelne dann einen Beitrag leisten, sodass im Ganzen die Energie, die gebraucht wird, reduziert wird. Ja. Und dann nutzen wir auch da wieder neue Technologien. Wir versuchen mit Sensoren zum Beispiel genau zu erkennen, ob jemand in der Kabine ist oder nicht. Und wenn niemand in der Kabine ist, dann können wir auch die Ventilation und die Klimatisierung ein bisschen runterfahren, können da Strom sparen. Und dann, wenn der Gast wieder in seine Kabine kommt, wird das System wieder angemacht oder hochgefahren. Und alles ist so, dass der Gast es möglichst komfortabel in seiner Kabine hat.
Ja. So, jetzt haben wir die ganzen Dinge an Bord, also im Inneren des Schiffs, vorgestellt. Wir haben vorhin schon mal kurz über die Propeller gesprochen. Ich würde da gerne noch mal drauf eingehen, weil ja auch ganz oft die Frage kam, ich erinnere mich da, wenn ich in meiner Zeit, als ich selber noch an Bord war, wir sind ja schon auch recht langsam unterwegs. Hat das irgendeinen Grund? Es hat einen Grund, ne?
Den hat es auf jeden Fall. Wenn ein Schiff schnell fahren muss, dann steigt die Energie, die es dafür braucht, einfach überproportional. Es ist absolut sinnvoll, mit einem Schiff schön langsam zu fahren, dann braucht man auch wenig Energie. Und deshalb ist es für uns wichtig, zum einen Fahrpläne zu entwickeln, die es dem Schiff ermöglichen, langsam zu fahren. Also möglichst wenig Strecke zwischen den Häfen und genug Zeit, um diese Strecke dann zurückzulegen. Da ist es dann wichtig, dass das Schiff auch pünktlich loskommt. Wenn Gäste zu spät ans Schiff kommen, weil ein Landausflug verspätet war, dann muss das Schiff entsprechend warten, fährt später los, hat weniger Zeit, um den Zielhafen zu erreichen, denn wir wollen ja morgens beim Frühstück möglichst in der neuen Stadt angekommen sein. Dann muss das Schiff schneller fahren und dann bedeutet es auch, dass wir mehr Kraftstoff dafür einsetzen müssen.
Und gerade was diese Planungen angeht, von so einer Route, das funktioniert ja mittlerweile auch mit künstlicher Intelligenz, oder? Oder mit vielen digitalen Tools.
Das geht mit digitalen Tools, das geht mit künstlicher Intelligenz und wir haben schon eigene Tools entwickelt, die uns genau das ermöglichen. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, aus Daten der Vergangenheit genau zu sehen, was ist auf dem Schiff passiert, was ist mit dem Schiff passiert, was waren die Anforderungen an die Energieversorgung auf dem Schiff. Und dann schauen wir auf die Route, die das Schiff als nächstes fahren soll, schauen dann auf den Wetterbericht, gucken uns Wind, Strömungen an, andere Einflüsse auf das Schiff und können dann mit künstlicher Intelligenz genau vorhersagen, wie das Schiff denn am besten von einem Hafen in den nächsten fahren soll. Mhm. Und das ist auch ganz klar die größte Entwicklungsmöglichkeit im Moment. Also das meiste, was wir machen, basiert auf Daten von den Schiffen und erfordert digitale Lösungen, um diese ganzen Daten zu verarbeiten und daraus wirklich einen Gewinn zu erzielen. Also wir versuchen, datenbasiert unsere Leute auf den Schiffen dabei zu unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und damit möglichst effizient unterwegs zu sein.
Also es ist natürlich ganz viel digitalisiert an Bord unserer Schiffe, aber es gibt auch so ganz simple Geschichten, die einfach passieren, wenn ein Schiff unterwegs ist in so einem Meer. Das ist nämlich, dass die Propeller tatsächlich auch mal ja, mit Bewuchs möglicherweise mit Bewuchs bewachsen sind. Warte mal, mit Bewuchs, warte, ich suche gerade ein Wort. Anders. Ja, ganz einfach, bla bla bla. Und zwar versuchen wir, Bewuchs zu vermeiden. Wie funktioniert das? Also was wird da genau gemacht?
Bewuchs am Unterwasserschiff und auch am Propeller lässt sich gar nicht komplett vermeiden. Wenn ein Schiff lange im Wasser ist, dann fängt es langsam an, sich mit Algen zu belegen und auf diesen Algen wachsen dann wieder andere Mikroorganismen und irgendwann wachsen auch kleine Krebstierchen auf dem Rumpf. Das lässt sich nicht wirklich vermeiden und sorgt aber dafür, dass der Widerstand des Schiffes im Wasser immer steigt. Mhm. Unsere Schiffe gehen alle 5 Jahre in die Werft. Da werden sie trockengelegt und bekommen einen komplett frischen Unterwasseranstrich. Dann sind sie neu. Aber im Laufe dieser 5 Jahre kann es eben zu Bewuchs unter Wasser kommen. Mhm. Was wir versuchen zu machen, ist, die Schiffe regelmäßig und möglichst sinnvoll zu reinigen. Dafür nutzen wir autonome Roboter unter Wasser, die unter dem Schiff entlang tauchen und das Schiff filmen. Und auch diese Videos werden dann wieder mit AI analysiert und ein System sagt uns genau, in den Bereichen unter dem Schiff gibt es diese Art von Bewuchs. Und dann kann man eine Reinigung planen und in dieser Reinigung dann besondere Bürsten nutzen für bestimmte Bereiche. Das heißt, da wo harter Bewuchs ist, kommt eine härtere Bürste zum Einsatz, wo vielleicht nur ein paar Algen sind, was Weicheres. Und damit versuchen wir, das Schiff dann sauber zu bekommen auf eine möglichst schonende Art und Weise. Wenn man zu oft zu hart drüber schrubbt, dann geht auch die Farbe vom Schiff. Das möchte man natürlich nicht. Deswegen muss man das Ganze auf eine sinnvolle Art und Weise machen. Und das ermöglicht uns wieder AI und digitale Technologie.
Wie spannend. Dinge, die ich selber auch noch nie gehört habe. Mega, Christoph. Lass uns einen Blick noch in die Zukunft wagen. Da gibt es ja auch ganz viele Themen, die wahrscheinlich auf deinem Tisch, auf euren Tischen liegen bei Carnival Maritime. Magst du mir da ein paar auch unseren Hörern auch mitgeben?
Ja, wir kümmern uns ja um die Dekarbonisierung und dafür müssen wir Technologien einsetzen, die wir heute noch gar nicht haben. Deswegen ist ein großer Teil unserer Arbeit Fokus auf Forschung und Entwicklung. Wir versuchen halt, Technologien zu testen, die vielleicht im Labor da sind, aber noch nicht auf Schiffen eingesetzt wurden, um dann in Zukunft die Möglichkeit zu haben, davon zu profitieren. Da geht es zum Beispiel um Brennstoffzellen als zukünftige Energieversorger, da geht es um neue Abgasreinigungstechnologien und auch natürlich um energieeffiziente Systeme an Bord. Das große Ziel der Dekarbonisierung werden wir nur erreichen, indem wir neue Kraftstoffe einsetzen. Wir müssen irgendwann E-Fuels einsetzen, die aus erneuerbarer Energie produziert wurden, zum Beispiel aus Solarenergie oder aus Windenergie. Die gibt es heute noch nicht in größerer Menge, die sind noch sehr, sehr teuer, auch nicht wirklich da verfügbar, wo unsere Schiffe fahren. Das heißt, wir können diese Kraftstoffe heute noch nicht sinnvoll und in größeren Mengen einsetzen. Und bis dahin bis wir diese Kraftstoffe haben, muss der Fokus einfach auf der Energieoptimierung liegen. Wir versuchen heute, die Schiffe so effizient wie möglich zu machen, damit wir dann, wenn die neuen Kraftstoffe da sind, möglichst wenig davon brauchen und das Ganze auch in einem kostengünstigen, möglichst effizienten Weg erreichen können.
Ja. Also viele Häfen sind noch nicht so aufgestellt. Inwiefern ist denn da auch Carnival Maritime und sind auch die einzelnen Reedereien da drauf und dran, damit einzuwirken und da zu unterstützen?
Landstromversorgung in den Häfen ist ganz wichtig. Wir haben da die Möglichkeit, im Hafen erneuerbare Energie zu nutzen. Strom, der zum Beispiel aus Windenergie kommt. Wir haben unsere Schiffe schon lange dafür vorbereitet, Landstrom zu nutzen und haben auch wirklich Schritt für Schritt zusammen mit den Häfen dann entwickelt, wie die Systeme am besten aussehen müssen. Also da war es für uns immer sehr wichtig, mit Häfen wie Rostock, Kiel, Hamburg zusammenzuarbeiten, die ersten Landstromsysteme in Betrieb zu nehmen und auch vor allen Dingen diesen Match zwischen Schiff und Land richtig herzustellen, damit das Ganze vernünftig funktioniert. Da gab es viel Learnings auf beiden Seiten und so ein großes Schiff über Strom aus der Steckdose zu versorgen, ist nicht ganz einfach. Aber mittlerweile wissen wir, es funktioniert. Wir nutzen Landstrom, wo immer es möglich ist. Wir haben unsere Schiffe dafür vorbereitet. Und deswegen spielt Landstrom auch eine große Rolle in der zukünftigen Dekarbonisierungsstrategie.
Wow. Spannend. Das ist mega spannend. Ich finde deinen Job auch mega abwechslungsreich. Das ist ja, du musst dich mit so vielen Dingen ja befassen. Ne? Also mit künstlicher Intelligenz genauso wie Dekarbonisierung und was können wir hier noch effizienter machen. Das ist schon irre, was da alles an Fäden zusammenläuft. Machst du natürlich nicht alleine. Wer ist da noch so um dich rum?
Ich habe 4 Teams in der Dekarbonisierungsabteilung. Ein Team kümmert sich um Forschung und Entwicklung. Mhm. Die arbeiten also mit anderen Unternehmen, Forschungsinstituten, Werften zusammen, um neue Technologien zu erforschen und dann auch auf unsere Schiffe zu bringen. Das zweite Team macht Energy Management. Die arbeiten mit den Schiffen, mit den Crews an Bord, um direkt zu verstehen, welche Möglichkeiten haben wir. Wo können wir Systeme anders nutzen, anders einstellen, um im Ganzen das Schiff möglichst effizient zu betreiben. Das dritte Team kümmert sich um Data Analytics. Die sammeln die Daten von unseren Schiffen und bauen dann die Tools, die uns helfen, das zu nutzen. Da geht es einmal um einfache Dashboards, die uns zeigen, welches Schiff gerade wie effizient unterwegs ist und dann aber auch um die AI und Machine Learning Tools, die eben Vorhersagen ermöglichen und unseren Schiffen bei Entscheidungen helfen. Und das vierte ist das Program Office. Da geht es um die gesamte Strategie, auch um die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Aufgaben, die wir in der Dekarbonisierung haben. Es geht um öffentliche Fördermittel, es geht ein bisschen um Politik, um Regeln, denn auch Anforderungen in der Dekarbonisierung kommen von außen. Da müssen wir dann sicherstellen, dass wir da auch immer compliant sind und nicht gegen irgendwelche Anforderungen verstoßen.
Ein Herzensprojekt, eine Herzensaufgabe für dich?
Ja, ist schon ein super Job. Es ist vielfältig. Es geht um die Technik, es geht um die Schiffe, es geht aber auch ein bisschen um Politik und Regeln, die entwickelt werden. Und ich glaube, das Ziel ist einfach ein wirklich wichtiges. Wir wollen dahin kommen, wir müssen dahin kommen, wir müssen es möglichst schnell machen. Und deshalb bietet die Kreuzfahrt einfach ein großes Aufgabengebiet, wo wir viele Möglichkeiten haben, in unserem Bereich auch voranzugehen und anderen zeigen, wie es funktioniert.
Weiterhin viel Erfolg dabei. Danke dir für deine Zeit und alles Gute.
Ich danke dir, Thorsten.
AIDA Radio, Green Cruising News.
Wenn dir das, was du hier in diesem Podcast gehört hast, gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine positive Bewertung freuen. Und wenn du denkst, dass auch andere Gefallen daran finden, an diesem Podcast und an den Themen und Gästen darin, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Du kannst natürlich auch gerne live reinhören auf aidaradio.de über den Livestream deutschlandweit über DAB+ oder über die Radio-App. Bis zur nächsten Folge.